ihrem Baby gegenüber hat. Und diese Geborgenheit, diese Liebe von einer Mutter zu ihrem Kind, das beschreibt das Alte Testament, oder das übersetzen wir heute mit Barmherzigkeit. Und dann im Griechischen, wenn wir ins Neue Testament schauen, da ist das ursprüngliche Wort im Griechischen Elios. Und Elios ist so eine starke innere Anteilnahme am Leid derer, verbunden mit einem Drang zu helfen. Also da wird irgendwas in mir heraufgeholt und ich habe so ein Gefühl, so einen Drang, ich will helfen, aus so einem Leid, Mitleidsgedanke. Und das Wort begegnet uns zum Beispiel in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn wir den Vater erleben, der mit weit gestreckten Armen den Sohn wieder zurücknimmt und wieder sagt, du bist hier trotz allem, was dir widerfahren ist, trotz allem den Entscheidungen, die du gemacht hast, trotz allem, wie du mir den Rücken gekehrt hast, bist du hier herzlich willkommen. Und es ist von Mitleid und Barmherzigkeit und einer inneren Liebe ist der Vater bewegt. Und das ist das Elios. Also wir können so ein bisschen gucken und sagen, diese biblischen Begriffe, die drücken eine passive Dimension der Barmherzigkeit aus. Also so ein Empfangen von was Gutem, Erbarmen fühlen, das ist so das Passive, ich fühle was und dann geht es aber ins Aktive. Es hat auch eine aktive Seite, ich zeige Mitleid, ich leiste Hilfe, ich spende Trost. Und hier habe ich euch, glaube ich, noch das deutsche Wort, also das lateinische Wort mitgebracht, wo wir dann wiederum in unserem Deutschen auch Barmherzigkeit übersetzt haben. Und hier heißt es, ist Misericors und dann Miser wäre arm und Cordis ist Herz. Also dieses Arm und Herz ist da drin in dem ursprünglichen Wort, ein Herz für die Armen haben. Gott selbst sagt zu Mose, ich bin barmherzig. Und im Neuen Testament dann spannend, wie das aufgegriffen wird von Jesus. Diese Stelle, die viele kannten in dieser Zeit Jesu. Und er das dann aber bei Jesus noch was dranfügt und sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das ist, was Jesus dann hier in dieser Stelle ein Stück weit zusammenbringt. Er erinnert die Juden, die ihm zuhören, die Tora gut kannten, die alten Schriften, und sagt, ihr wisst, für was Barmherzigkeit steht. Mitleid zeigen, Hilfe leisten, Trost spenden, so ein Gefühl haben. Und das ist aber auch dann im Umkehrschluss eine Aufforderung an euch, barmherzig zu sein. Und für uns aber spannend heute ist wirklich dieses anzugucken, zu sagen, Gott ist barmherzig. Wir glauben an einen Gott, der barmherzig ist. Was ja dann im Umkehrschluss heißt, Gott ist betroffen, Gott fühlt Barmherzigkeit. Gott hat dieses Gefühl seinen Menschen gegenüber. Er scheint betroffen von dem, was Menschen auch durchleiden, erfahren, erleben. Und aber dieses aktive, passive, er spürt und er will handeln. Gott beschreibt sich selbst als ein Gott, der diese zwei Seiten in sich hat, dieses passiv fühlen und dieses aktiv handeln wollen aus einer Barmherzigkeit heraus. Und ich will hier kurz innehalten und uns kurz überlegen lassen, jeder einzelne von uns für sich selbst, inwieweit hast du Barmherzigkeit erfahren in deiner Geschichte mit Gott bisher? Für dich ganz persönlich. Weil ich kam beim Vorbereiten nicht darüber hinweg zu überlegen, wie krass Gott mir gegenüber auch barmherzig war in meiner Geschichte mit ihm. Und das finde ich so ein spannender Moment, also wo irgendwie auch zu realisieren, wie dankbar ich bin, dass ich einem Gott folge, einem Gott anbete, der barmherzig mir gegenüber ist. Und was für eine Energie das da reinbringt, zu sagen, ich bin so dankbar, dass ein barmherziger Gott uns liebt, uns begegnet, uns die Hand hinstreckt, uns hilft, dass wir zu ihm finden, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihn kennen Und was heißt es aber noch viel mehr für diese Welt, dass wir heute oder in dieser Adventszeit sogar viel mehr dieses auch immer wieder sagen, wir glauben, wir preisen einen barmherzigen Gott. Was heißt es aber nun ganz praktisch, barmherzig zu sein? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und ich will kurz mit einer Geschichte starten, die fand ich ganz spannend. Das ist eine aktuelle Geschichte, die ist jetzt erst im November passiert. Vielleicht habt ihr davon gehört, eine Frau aus Kentucky, also in den USA, die so ein bisschen journalistische Züge hat, aber ich glaube auch so ein bisschen auch für soziale Medien einfach was ausprobieren wollte, die hat in 42 lokalen religiösen Einrichtungen angerufen. Also religiöse Einrichtungen wie Kirchen von jeglicher Denomination, christliche Kirchen, Katholiken, Protestanten, Evangelikale, aber auch buddhistische Tempel, Moscheen, und hat 42 davon angerufen und hat sich als eine Mutter ausgegeben, die ganz verzweifelt ist. Sie hat mit der Freisprechanlage angerufen und hat, während sie geredet hat, im Hintergrund eine Aufnahme von einem schreienden Baby abgespielt und hat in dem Moment behauptet, dass sie keine Möglichkeiten hat, das Kind mehr, das Baby zu ernähren, und hat gefragt, könnt ihr mir Babynahrung besorgen? Kann ich vorbeikommen und Babynahrung abholen? Und jetzt mag man das war ja so ein Setup, also so eine Lüge eigentlich, mit der sie es gemacht hat. Aber sie wollte mal hören, wie religiöse Einrichtungen darauf reagieren, wenn sie in diesem Moment, wo jemand anruft und sagt, ich bin verzweifelt, ich brauche so eine 5 € Babynahrung, kann ich vorbeikommen und die abholen, wie die darauf reagieren würden. Und von den 42 Organisationen oder Kirchen, Tempel, wo sie angerufen hat, haben nur 9 Ja gesagt. Und 33 sagten Nein oder verwiesen sie lediglich darauf, dass es andere Angebote gibt eigentlich und sie kann sich ja in der Woche mal irgendwo melden oder vorbeikommen oder es gibt so ein, sie müssten mal noch das absprechen. Und in den Zusagen von den 9, dachte ich das auch noch spannend, war unter anderem eine Moschee dabei, ein buddhistischer Tempel und dann vor allem katholische Kirchen. Und eine evangelikale Kirche, da war es also wieder schön, weil ging ein Pastor ran, oder den haben sie durchgeleitet zu einem Pastor, ein älterer Mann, der selber schon Urgroßvater ist, also Opa, Uropa. Und der wurde total bekannt in dieser ganzen Aktion, weil seine Reaktion war: Ich schaue, ob ich jemanden dafür finde. Wir schaffen das, sagte er am Telefon. Sagen Sie mir nochmal, wie die Säuglingsnahrung heißt, falls ich sie besorgen muss, weil ich bin Urgroßvater. Wie heißt sie? Und er war direkt so, okay, ich sehe, hier ist Not, hier ist Leid, wir schaffen das. Und wie gesagt, ich bin nicht so damit okay, dass man irgendwo anruft und einfach so ein paar Leute testet, aber es ist spannend, weil das ist ja so dieses Ding, wo wir so denken als Kirche, so, wie hätte ich jetzt reagiert? Kann man bei uns überhaupt anrufen, ist die Frage. In Amerika haben die ja oft so ein, ne? Aber das war halt auch so ein bisschen mit Hinleiten auf die Adventszeit, dass diese Frau halt so ein bisschen gesagt hat, hey, wir geben so viel Geld an so viele religiöse Organisationen, was machen sie eigentlich mit dem Geld? Kümmern wir uns. Und gerade in Amerika, was politisch abgeht, ist so ein bisschen immer so dieser Druck dahinter zu sagen, inwieweit müssen sich die Kirchen kümmern, damit Leute versorgt sind. Aber wir wollen jetzt natürlich, wie könnte es auch anders sein, beim Thema Barmherzigkeit und einer Predigt noch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter angucken. Weil ich glaube, dass es ganz, ganz spannend ist, was wir da für uns persönlich mitnehmen können. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter steht in Lukas 10 und so ein bisschen der Kontext zu der Geschichte ist, dass ein Gesetzeslehrer mit Jesus im Gespräch ist. Gesetzeslehrer waren diejenigen, die sich sehr, sehr gut auskannten in der Tora, in diesen Schriften des Volk Israels und der sehr genau wusste, was richtig und falsch ist. Oder einfach da wieder für, das war sein Job. Immer wieder kamen Leute auf ihn zu und gesagt, in dieser Problematik, was sollen wir da tun? Und er fragt Jesus die Frage, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben, zu erben? Und Jesus antwortet darauf, stelle die Frage zurück, naja, was denkst du denn? Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und dann sagt der Gesetzeslehrer daraufhin, ja, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, ja, du hast richtig geantwortet, dann mach das. So wirst du leben, ewiges Leben haben. Und daraufhin gibt der Gesetzeslehrer sich auch noch nicht zufrieden, weil er eigentlich weiß, was so ein bisschen das Problem für ihn in der Sache ist. Und er stellt diese Kernfrage, worauf dann der barmherzige Samariter aufbaut und sagt und fragt Jesus zurück, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Weil es heißt ja hier, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und für den Gesetzeslehrer war das, wer ist denn mein Nächster, ganz wesentlich, weil für ihn als sehr klaren israelischen, hebräischen, Tora-Menschen, Theologen, war eigentlich klar, Gott ist der Gott Israels. Und dann könnte eigentlich der Nächste, der Gott Israels, und so wie er das ausgerichtet hat, Gott war nur für die Israelis da, für die Hebräer. Also der Nächste müsste dann ja eigentlich automatisch auf jeden Fall ein Jude sein. Aber der Gesetzeslehrer wusste auch, dass Jesus schon mit der Geschichte mit den Arbeitern im Weinberg so ein Stück weit skandalöse Gnade gepredigt hatte. Und er wusste auch, dass Jesus jemand war, der sich mit den Sündern an den Tisch setzte und die Tischgemeinschaft hatte. Und ich glaube, oder wir hören hier, er will so ein bisschen rauskitzeln, so, ja, aber wer sagst du denn, Jesus, dass dein Nächster ist? Und darauf antwortet Jesus und erzählt dieses Gleichnis. Und das möchte ich jetzt kurz lesen, das steht in Lukas 10, Vers 30. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in ein Wirtshaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und Jesus fragt dann am Schluss, wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, zu dem Gesetzeslehrer, so geh hin und tue desgleichen. Es gibt ganz tolle Kunst auf Bezug auf den barmherzigen Samariter. Ich habe euch nur ein Bild mitgebracht. Das lasse ich mal hier jetzt stehen. Das könnt ihr ein bisschen euch angucken, während ich so versuche, die Umstände noch mal so ein bisschen aufzudröseln. Wir wissen, in der Geschichte geht es von Jerusalem nach Jericho. Das sind so ungefähr 27 Kilometer. Und zu der Zeit war das extrem wüst und felsig. Also es gab dann immer wieder Stellen, wo vielleicht der Durchgang zwischen den Felsen nur 1-2 Meter breit war. Und natürlich ist das in der Wüste, fernab von jeglicher Zivilisation, ein guter Ort für Räuber zu überfallen. Man muss auch immer wieder verstehen, wenn man sich mit Jesus und seinen Geschichten befasst und zu der Zeit Jesu, dass sie unter römischer Herrschaft waren. Dass es ein bestimmter kleiner Teil der Juden gab, die sehr davon profitierten finanziell, weil sie mit den Römern zusammenarbeiteten oder weil sie verschiedene Jobs hatten, die den Römern wo sie was den Römern geben konnten. Aber es herrschte zu der Zeit Jesu auch eine sehr große Armut. Viele, viele Menschen, die einfach gesellschaftlich wirtschaftlich auf den grünen Zweig kamen. Und natürlich Armut und Leid wird immer dafür zu führen, dass es eine hohe Kriminalität gibt. Und hier in der Wüste, das war bekannt, dass es extra gefährlich war, dort durchzureisen. Keiner wollte kurz, also es wurde, ne, wenn möglich, sehr schnell und sehr zügig da durch und gucken, dass du keinem begegnest. Und vermutlich war es auch die Armut, die große Armut, dass sie sogar den Überfallenen, dem die Kleider weg, das steht da drin, dass sie die Kleider ihm weggenommen haben. Das ist ein Zeichen, wie arm eigentlich die Menschen zu der Zeit waren. Und auf dieser Straße jetzt liegt jemand verletzt, nackt oder entkleidet. Ihm wurde alles genommen, er ist verletzt, weil er sich wahrscheinlich gewehrt hat und er wurde halb totgeschlagen. Und er liegt in einer Hitze, kein Schatten, kein Wasser. Und hier kommen jetzt ein Priester und danach ein Levit vorbei. Und diese gehören zur religiösen Elite im Judentum. Die sind in einer bestimmten, in ihren Priester und Levit wurdest du, weil du auch in diese Gruppe von Mensch reingeboren wurdest. Weil das schon immer, die Leviten und die Priester, das war ein Stück weit, das war so deine Familie, waren Priester und Leviten. Und als kleiner Junge wurdest du auf diesen Job vorbereitet. Du wusstest, eines Tages wirst du auch im Tempel dienen. Das waren diejenigen, die ganz wichtige Aufgaben im Tempel hatten. Und deswegen war ganz wichtig für sie über ihrem Leben stehend, dass sie rein blieben, dass sie dieser Verantwortung gleich kamen. Und es wurde sicher schon immer in ihr Leben ein Stück weit eingepläut. Und gleichzeitig ist aber auch klar, dass wenn ein Levit oder ein Priester jemand anfasst, der blutet, oder auch Leichen im Endeffekt, ist sofort unrein. Sofort gibt es ein Riesenproblem für sie, weil sie dann beruflich und in ihrer ganzen, ihrem Alltagsjob völlig erstmal, sie können ja nicht weitermachen. Sie müssen dann durch längere Prozesse gehen, bis sie wieder rein werden. Und so sorgte das, diesen Mann auf der Straße zu sehen, wahrscheinlich für so ein innerliches Dilemma. Sollten sie ihrer religiösen Regeln folgen, die ihr Leben bestimmten und wo ja auch irgendwie so ein Stück weit eine Berufung dahinter stand? Oder sollten sie auf die Not des Mannes reagieren, der da lag und der halb leblos wahrscheinlich aussah? Und sollten sie die Barmherzigkeit über ihre religiöse Prägung stellen? Und der Priester und der Levit, gemessen an den religiösen Regeln der Zeit, machten alles richtig. Das Problem war jedoch nicht, was sie taten, sondern was sie nicht taten. Und deswegen ist es so schockierend für die, die zuhören, dass Jesus in dem Moment dann so ein Samarit hervorbringt und sagt, da war ein Samariter, der wird zur Heldenfigur eigentlich in dieser Geschichte. Der ist derjenige, der anhält, der sich kümmert, der sorgt. Und das ist spannend, weil zwischen den Juden und Samaritern war kein, da steckt eine Riesenabneigung dagegen. Für die Juden waren die Samariter unrein. Man hat nicht zusammen, sogar wenn die sich bekehrt haben, war das noch ein Problem. Weil du einfach, die waren nicht, du konntest nicht wirklich sagen, dass sie zu ihnen gehörten. Die haben andere Regeln gehabt, andere Essen, aber auch viel Geschichte dahinter, viel Tradition. Es war einfach klar, mit denen gibt man sich nicht ab. Und Jesus stellt aber bewusst so diesen Staatsfeind oder diese Person, die man eigentlich, die kennt man, aber mit denen hat man nichts zu tun. Diesen Samariter, dieses Bild von dieser Person stellt Jesus in den Mittelpunkt und sagt, der ist derjenige, der das wichtigste Gebot Gottes erfüllt und seinen Willen tut. Und es ist der Samariter, der die Feindesliebe lebt, die Jesus durch seine Liebe immer wieder neu sagt und verkündet. Und er tut es, obwohl das Helfen selbst den Samariter ja auch in Gefahr bringt. Also in einer Region, wo viele Räuber unterwegs sind, wusste der Samariter ja auch, wenn er sich jetzt dort kümmert und sich dem Menschen annimmt, dann kommt er nicht so schnell vorwärts. Er war auch auf einer Reise, er war ja irgendwohin unterwegs. Er hatte nicht wahrscheinlich, also nicht, definitiv nicht geplant zu halten und zu sagen, ich lasse mich jetzt erstmal noch, ich gehe einen Umweg, ich kümmere mich. Aber der Samariter, der unterbricht, der krempelt der schmeißt seine Pläne erstmal kurz über den Haufen. Und er geht und findet ein Wirtshaus. Dort bezahlt er dann eine große Summe für die Pflege des Mannes. Er gibt auch seinen Wein und sein Öl, was sicher auch nicht günstig war. Und er bezahlt den Wirt und sagt, er bindet den mit ein. Er sagt, hey, ist spannend auch zu sehen, er kümmert sich um die erste Nacht. Wahrscheinlich war das so das mit das Wichtigste, dass der Mann einfach mal überlebt. Und am nächsten Morgen sagt er zum Wirt, hier, ich gebe dir Geld, kümmer du dich weiter, ich muss los, aber ich komme nochmal vorbei. Also auch spannend, dass der Samariter in der Geschichte nicht so ist, derjenige, der alles machen muss und er alleine ist es, sondern er zeigt eine Kreativität. Er bindet jemand anders mit ein. Aber er lässt es sich auch was kosten. Das ist das Spannende, weil ich dachte so in der Vorbereitung, was ist eigentlich die Unterschiedlichkeit zwischen Großzügigkeit und Barmherzigkeit? Und ich glaube, der Unterschied ist hier sehr deutlich. Das Geld, das der Samariter gibt, das hatte er nicht geplant zu geben. Das war nicht so, dass er wahrscheinlich gedacht hat, sondern das war Geld, das ja für was anderes weggeht. Während Großzügigkeit ist oft so ein Stück weit, ich sitze daheim und überlege, wem könnte ich irgendwie großzügig was geben. Großzügigkeit kommt, glaube ich, eher so aus einer geplanten Aktion, die auch gut ist und wichtig ist. Aber ich glaube, Barmherzigkeit ist oft so ein Stück weit was, im Moment merke ich, da ist was in mir, das wird hier so ein Leid hervorgeholt und ich soll hier helfen. Und er lässt sich berühren, der Samariter, und er hilft. Und ich fand spannend, von Martin Luther King, Martin Luther King war ja so der Bürgerrechtsbewegung in den 60er, 70er in den USA, und Martin Luther war ja auch ein Pastor und hat viel in seinen Protestaktionen eigentlich Predigten gehalten. Und in seiner letzten Predigt nützte Martin Luther King diese Stelle, diese Geschichte, um zu so einer gefährlichen Selbstlosigkeit, wie er es nannte, aufzurufen. Und eine Stelle, die fand ich so cool, wie er das zusammengefasst hat, weil nämlich Martin Luther King hier sagt, weil King stellt sich nämlich vor, dass der Priester und der Levit, als sie den Mann im Graben entdeckten oder an der Straße liegend verletzt, als der Priester und Levit vorbeiliefen, haben sie sich gefragt, wenn ich jetzt anhalte, um diesem Mann zu helfen, was wird dann mit mir geschehen? Und aber der Nächste, der Samariter, der vorbeikam, vielleicht hat der die Frage umgekehrt und hat gesagt, wenn ich nicht anhalte und diesem Mann helfe, was wird dann mit ihm geschehen? Und das fand ich eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was vielleicht Barmherzigkeit ganz praktisch auch heißt, dass es weg ist von einem, was macht das mit mir, sondern eigentlich eine Bereitschaft zu sagen, was macht das mit dem, dem ich helfen kann? Und ich habe heute Morgen keine vorgefertigte Schablone, wie man mit Barmherzigkeit irgendwie auf euer Leben legen kann, sagen, 1 + 1 = 2, das ist Barmherzigkeit. Aber ich will mit uns allen, mir selbst, diese Forderung Gottes mitgeben heute in diese Adventszeit, in diese restliche Weihnachtszeit, in das neue Jahr, zu sagen, seid barmherzig, wie ich barmherzig bin. Und ich glaube darin, wir können hier rauslesen, dass Barmherzigkeit eine Herzenshaltung ist. Ich glaube, dass beim Anfragen der Barmherzigkeit an uns können sein, die können unsere Pläne durchkreuzen, die können uns auf einen Umweg bescheren, die können uns richtig was kosten, finanziell, aber vielleicht auch Zeit oder Pläne oder was auch immer. Sie fordern uns vielleicht auch auf, kreativ zu werden, andere mit einzuspannen. Und Barmherzigkeit in der Kernsache verändern das Leben eines anderen radikal und helfen jemand anders radikal. Ich komme zum letzten Teil mit einer Geschichte, die jetzt erst vor kurzem bei uns in der Organisation passiert ist. Wie ich gesagt habe, unsere Organisation fokussiert sich ja auf Leiterinnen und Leiter, Pastorinnen und Pastoren in Afrika. Und wenn ich dann vor Ort bin und Schulungen mitleite, lerne ich die natürlich alle sehr, sehr gut kennen und schätzen. So wunderbare Menschen, die einfach ganz, ganz Tolles leisten, aus einer Liebe zu Jesu heraus. Und wenn die dann mal geschult sind von uns, gehen die raus und schulen ihre Mitarbeiterteams, ihre Kirchen, ihre Dörfer, ihre Gemeinderäte. Also es ist wirklich, die lassen sich nicht zurückhalten. Die gehen und schulen weiter, weil sie so davon überzeugt sind, dass jeder das hören muss, wie mit Kindern und Menschen in Not am besten zu arbeiten und ihnen zu helfen. Und eine davon, die ist von unseren ausgebildeten Trainerinnen, ist die Sephora. Ich sehe da hier. Sephora lebt in Uganda, ist Kenianerin, ganz tolle Frau. Und sie erzählte uns eine Geschichte, oder meine Arbeitskollegin eine Geschichte. Sie war am Anfang des Jahres in Uganda in ihrer örtlichen Gemeinde im Gottesdienst und lernte dabei eine Familie kennen, die extrem mittellos war, nachdem der Vater der Familie sie verlassen hatte. Die Mutter, Petwa, die seht ihr hier, hatte die unmögliche Aufgabe, 6 Kinder zu versorgen, und von denen ist 1 schwerbehindert. Der Junge, der schwerbehindert ist, heißt Emmanuel, und ist inzwischen 20 Jahre alt. Und er ist viel zu groß und viel zu schwer natürlich, um ihn inzwischen rumzutragen. Also er kann weder gehen noch sprechen. Und er hat keinen Rollstuhl. Er war gezwungen, den ganzen Tag auf einer Matratze zu liegen. Für unsere Verhältnisse nicht mal eine Matratze, einfach so eine Matte. Und Petwa hat ihn tagsüber, wenn sie auf der Suche war nach Arbeit, Petwa ist jemand, die, was ganz oft in Afrika so ist, in der untersten Schicht, sie hat kein Geld, also sie hat keinen regelmäßigen Job, sondern jeden Tag geht sie raus und sucht sich Arbeit in der Hoffnung, dass sie genug Geld heute verdient als Erntehelferin oder als irgendwas, irgendwo, damit sie dann abends Essen kaufen kann für die Familie. Und während Petwa tagsüber aus dem Haus geht und sie einen Job sucht, schließt sie Emmanuel immer ein. Ein Thema, das wir in unseren Schulungen immer wieder ansprechen, ist unter anderem eine Einheit, geht auch darum, wer wird in deiner Gemeinde, in deinem Dorf ausgegrenzt? Und das ist eine super spannende Frage in diesem afrikanischen Kontext, weil wir nach und nach dann so ein bisschen immer wieder auf verschiedene Gruppierungen zu sprechen kommen. Es gibt die, die nicht christlich sind. Es gibt die, die Witwen sind oft ausgegrenzt. Es gibt die Weißen, die oft ausgegrenzt sind. Aber unter anderem wird immer wieder auch erwähnt, dass Menschen mit Behinderung extrem ausgegrenzt werden in Afrika. Es gibt nach wie vor sehr viele Irrlehren, dass einfach, der Glaube ist ja da, dass es irgendeinen Grund geben muss, dass sie behindert sind. Irgendwie eine Sünde oder irgendwas steht über ihre Familie. Aber Tatsache ist auch, dass in Bevölkerungen, wo Menschen sehr, sehr arm sind, jemand, der behindert ist, kann nicht langfristig Geld verdienen. Ein Kind, das behindert geboren wurde, ist ein Problem für Eltern, weil sie den nie irgendwie mit jemand anderem verheiraten können oder der nie sein eigenes Geld verdienen kann. Und das ist dann in so armen Bevölkerungsschichten, sorgt es für sehr viel Ausgrenzung. Niemand will damit was zu tun haben. Und das war ein Grund, warum die Petwa ihren Sohn einschließt, damit er tagsüber sicher ist und damit niemand an ihn rankommen kann, wenn sie nicht da ist, um ihn zu schützen. Das war das Setting. Die Sephora hat die Petwa kennengelernt, ging dann infolgedessen, weil sie gemerkt hat, die Frau hat einfach es sehr, sehr schwer, ging dann dort vorbei und wollte so ein bisschen besuchen. Das war um die Abendessenszeit und hat gemerkt bei der Abendessenszeit, dass es eigentlich weder hier was zu essen gab und nichts gekocht wurde und so. Und das hat sie nicht losgelassen. Zum einen dieser schwerbehinderte Junge oder junge Mann und zum anderen irgendwie diese Not. Und sie war daraufhin am Telefon mit unserer amerikanischen Kollegin, der Kay. Ich glaube, ich habe ja auch ein Bild. Genau, da seht ihr die Kay in der Mitte mit ihrem Mann Ed und die Sephora wieder. Und sie hat der Kay auch so ein bisschen erzählt, wie sehr sie das berührt, die Geschichte von der Petwa. Und jetzt müsst ihr wissen, in unserer Art von Arbeit kriege ich ganz viel zu Geschichten zu hören. Oder wir, einfach weil wir die Menschen, mit denen wir schulen, das sind ja die Leute, die sich Tag für Tag irgendwie sich kümmern. Und es ist nicht so, dass wir den allen irgendwie helfen können oder irgendwie das Verlangen haben. Also ich habe das Verlangen vielleicht, aber ich kann einfach nicht jedem helfen. Aber die Kay, als sie diese Geschichte gehört hat, irgendwas wurde in ihr aufgewühlt und sie hat gesagt, aber in diesem Fall mit diesem armen Emmanuel, der so behindert ist, dem will ich helfen. Und sie hat angefangen, mit ihren Freundinnen und Freunden, mit ihren Tochter darüber zu reden und einfach gesagt, hey, ich versuche ein paar Spenden zu sammeln, damit wir dem Emmanuel einen Rollstuhl besorgen können, damit wir ein paar Lebensmittel besorgen können, eine neue Matratze für den Emmanuel und aber auch für ein Radio, damit der tagsüber, wenn er alleine daheim ist, wenigstens irgendwie Radio hören kann. Und so kam das dann auch. Sie konnten dann, genau, das konnte dann so nach und nach dem besorgt werden. Und unter anderem hat dann die Tochter von der Kay aber auch gesagt, wie wäre es denn mit Physiotherapie? Können wir ihm einen Physiotherapeut besorgen? Und es war auch so, die haben dann einen Physiotherapeut, der immer wieder zu dem Haus ging. Und im Gespräch mit dem Physiotherapeuten wurde aber klar, eigentlich wird ihm voll Elektrostimulation helfen in seiner Art von Behinderung. Aber das hat eine neue Herausforderung mit sich gebracht oder Problematik, weil sie dann Kay gehört hat, wo die leben, die Petwa und ihre Kinder, das ist so eine Hütte, die eigentlich so kurz vorm Abriss steht, weil die Stadtverwaltung schon längst gesagt hat, da kann keiner mehr leben. Und da gibt es auf jeden Fall keinen Strom. Der Emmanuel konnte dann mit seinem Rollstuhl jetzt zu dem Haus vom Pfarrer gebracht werden, um dort diese Elektrostimulation zu haben. Aber der Umstand des Hauses hat die Kay auch wieder nicht losgelassen. Und sie hat gesagt, wie viel kostet denn ein Haus zu bauen? Wie viel in dem Kontext, wie viel würde es kosten? Und hat mit der Hilfe von ein paar Freunden angefangen zu sagen, okay, also sie hat einfach auch immer wieder über den Emmanuel geredet, sich gefreut daran, dass er jetzt einen Rollstuhl hat. Und im Endeffekt haben dann Freunde gesagt, in den USA können wir was geben, damit die ein Haus bekommen. Und dann ist es heute so, dass am Ende des Jahres dieses kleine Haus am Entstehen ist. Und dass das neue Haus von Petwa und ihren 6 Kindern ist. Auch mit einer kleinen Veranda, wo der Emmanuel mit seinem Rollstuhl hingestellt werden kann und ein Stück weit wieder am Gemeindeleben, am Gemeinschaftsleben, am Dorfleben teilnehmen kann, weil er rauskommen kann aus dem Haus und Leute sehen kann, die vorbeigehen oder Leute ihm grüßen können. Und ich habe erst letzte Woche mit der Kay, mit meiner Kollegin, geredet und gesagt, hey, wie geht's denn und die Geschichte. Und Kay hat zu mir nochmal gesagt, wie glücklich sie ist, dass sie da helfen konnte. Und die Rolle, die sie ein Stück weit darin gespielt hat. Aber sie sagt auch, dass es sie viel, viel Zeit in diesem Jahr gekostet hat, weil das noch zusätzlich kam zu all dem, was sie sowieso schon hatte. Weil es war nicht wirklich unsere, dass wir von der Organisation gesagt haben, hey, machen wir. Sie hat es mehr oder weniger in Abstimmung mit uns, aber vor allem privat organisiert. Und sie sagte so lachend zu mir, boah, ich bin so froh, wenn irgendwann das Projekt auch abgeschlossen ist, weil es extrem viel Zeit gebraucht hat in den ganzen Absprachen mit den Ugandern und mit ihren Freunden und mit ihren Spendern und so weiter. Und sie sagte so lachend, ich freue mich darauf, wenn wieder Zeit für was anderes ist. Als wir letzten Monat 2 Arbeitskollegen von mir in Uganda waren, haben sie die Petwa und ihre Familie besucht in diesem neuen kleinen Häuschen. Und daraufhin sagte die Petwa einen Satz, wir haben uns wie Tiere gefühlt, aber jetzt mit unserem neuen Zuhause haben wir unsere Würde zurückgewonnen. Und damit bin ich schon am Schluss. Ich glaube, dass darum geht es in Barmherzigkeit, dass wir uns in unseren Herzen berühren lassen, wo wir merken, hier ist Barmherzigkeit angebracht. Und ich glaube, die Geschichte vom Samariter lässt uns ein bisschen dazu verleiten, zu sagen, naja, Barmherzigkeit heißt dann, ich muss irgendwie auf der Straße gucken, die Menschen, die Fremden, die ich nicht kenne. Aber ich will uns heute Morgen auch ein Stück weit mit der Herausforderung entlassen, zu sagen, geht mal ins Gebet und überlegt euch, wo Barmherzigkeit in eurem Umfeld angebracht ist. Vielleicht gegenüber eurer Schwiegermutter oder gegenüber eurem Sohn. Oder gegenüber eurem Nachbarn oder gegenüber eurem Gemeindemitglied. Und lasst uns da ein Stück weit sagen, hey, wo ist der Heilige Geist in mir am Wirken? Und sagt, hier fordere ich dich heraus, barmherzig zu sein. Amen.